The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 1. September. Schon.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die, die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt.
Mit diesem denkwürdigen Abgang schrieb der Egomane Klaus Kinski Theatergeschichte. Der Mann sorgte dafür, dass dem Publikum auf gar keinen Fall langweilig wurde. In der deutschen Politik geht es nicht so brachial zu wie bei Kinski, Gott sei Dank. Aber auch hier will das Publikum Neuerung, Aufbruch, Frische, der Verdruss am Alten und die Lust auf das Neue sind die zwei Röhren, die miteinander kommunizieren. So war es Anfang der 80er Jahre, am Ende der sozialliberalen Ära. Ermüdet durch die internen Streitereien der SPD, begann erst die FDP und dann auch die Bevölkerung, sich mit diesem pfälzischen Urgetüm Helmut Kohl anzufreunden. Der noch amtierende Kanzler Helmut Schmidt freilich sah das ganz anders. Am Tag des Misstrauensvotums, es war der 1. Oktober 1982, benannte Schmidt den Übeltäter und wähnte das Volk hinter sich.
Über viele Jahre, Herr Kollege Genscher, werden die Bürger dieses Verhalten nicht vergessen. Mehr als drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger sind für Neuwahlen zum Bundestag. Sie empfinden die Art des Wechsels, der heute von Ihnen in geheimer Abstimmung herbeigeführt werden soll, als Vertrauensbruch.
Aber Schmidt lag falsch. Auch die Bevölkerung war dieses ewigen SPD-Dramas überdrüssig. Die Flügelkämpfe rund um den NATO-Doppelbeschluss hatten den Wunsch nach Neuem genährt. Helmut Kohl, der Pfälzer, mit seiner geistig-moralischen Wende, wurde zum neuen Hoffnungsträger und betrat die Bühne mit großen Worten.
Die Ideologien der Macher und Heilsbringer haben den Wirklichkeitssinn im Lande nicht geschärft, die Selbstverantwortung nicht gestärkt und die geistigen Herausforderungen der Zeit verkannt. Wir brauchen wieder die Tugenden der Klugheit, des Mutes und des Maßes für die Zukunft unseres Landes.
Aber auch die Vorstellung des Helmut Kohl kam an ihr natürliches Ende. 16 Jahre sind auch ein klarer Fall von Überlänge. Die Selbstgefälligkeit des Kanzlers kontrastierte mit dem jungen, schneidigen SPD-Draufgänger aus Niedersachsen, Gerhard Schröder, sein Name.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Sie haben eine lange Rede gehalten. Es war eine Rede über die Vergangenheit und jeder, der uns zugehört hat und der Ihnen zugehört hat, wird gespürt haben, dass Sie mit der Gegenwart Schwierigkeiten haben.
Schröder war ein Publikumsliebling, schon bevor er aus der Kulisse trat. Man konnte den Wechsel des Spielplans, damals noch in Bonn, kaum erwarten. Womit wir bei Friedrich Merz wären. Die Vorstellung, der Ampeltruppe hat an Fahrt verloren, keine Frage. Und dennoch raschelt da kein Programmheft, das Publikum richtet seine Blicke zwar kritisch auf Habecks Gasumlage oder die apokalyptischen Anfälle des Professor Lauterbach, aber es richtet seine Blicke eben nicht hoffnungsfroh auf den neuen CDU-Chef. Es gibt keine Sehnsucht nach Friedrich Merz. Das liegt auch an unterkühlten und nichtssagenden Auftritten wie diesen.
Von Deutschland wird viel erwartet. Manchmal mehr, als wir aus der Binnensicht heraus meinen. Wir werden das in unserer Partei und auch in der Bundestagsfraktion gemeinsam formulieren. Ob sich dem andere anschließen oder nicht, ist ihnen unbenommen. Ist nicht meine Aufgabe. Ich habe eine präzise Vorstellung davon, wie diese Führung und diese Verantwortung in der Führung aussieht.
Man hat das Gefühl, Merz traut sich gar nicht, Merz zu sein. Er bietet eine andere Version der aktuellen Politik, aber eine Alternative bietet er nicht. Die zurzeit vorherrschende Kultur, der starke Staat soll es richten, versucht er zu bedienen, nicht zu brechen. Sein Plädoyer für die Frauenquote ist ein schwerer Anfall von Opportunismus. Und anders als der junge Kohl, der mit Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler, Rita Süssmuth und auch mit Richard von Weizsäcker neue politische Talente in die Manege führte, hat Friedrich Merz personell nicht viel zu bieten. Die politischen Talente der Union, von Hendrik Wüst über Serap Güler und Norbert Röttgen bis zu Jens Spahn, sind seine Gegner, nicht seine Verbündeten. Ein Team Friedrich Merz als Team gibt es nicht. Er ist ein Solist, eben kein Teamspieler, er ist nicht beliebt, aber zum Schluss kommt das Positive. Er ist zäh, verdammt zäh, dieser Friedrich Merz.
Ich halte durch, ihr zermürbt mich nicht.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Astrid Hamka ist Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU und sie ist gegen die Frauenquote in ihrer Partei. Warum? Das erzählt sie gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Bröker. Außerdem schaut sie kritisch auf die europäische Energieversorgung in den kommenden Monaten.
Wir fordern europäische Solidarität im Bereich der Energieversorgung, ohne unsere Potenziale überhaupt vollkommen auszuschöpfen. Deutschland ist Moralweltmeister und kommt letztendlich mit der Umsetzung nicht hinterher.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach sprechen über eine wichtige Personalie beim Sorgenkind der Börse SAP. Und über den Kahlschlag bei Snapchat in den USA sprechen sie auch. Außerdem, wir erklären, warum Winnetou auf gar keinen Fall sterben darf. Und wir sprechen über das komplizierteste Staatsbegräbnis der Weltgeschichte, das nämlich von Michail Gorbatschow. Gestern bei der Pressekonferenz zum Abschluss der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg traten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner vor die Presse und wollten feierlich das dritte Entlastungspaket verkünden. Unser Finanzminister hatte zunächst noch ein wenig Anlaufschwierigkeiten.
Wir haben zwei große Sanktionspakete ja bereits geschnürt. Wir wollen, dass diese Entlastungspakete, pardon.
Na, bei den vielen Paketen, die so ein Finanzminister zu schnüren hat, kann man schon mal durcheinander kommen. Also probieren wir es doch nochmal.
Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft.
Na, geht doch. Was da allerdings drinsteckt, das wurde gestern im Detail nicht verraten. Nur die Verpackung wurde präsentiert, Inhalt später. Gerade die Wirtschaft hätte sich da sicher konkretere Aussagen gewünscht. Mein Kollege Michael Bröker hat daher mit einer lauten und kritischen Stimme aus dem Lager des Mittelstandes und der Familienunternehmer gesprochen. Astrid Hamka entstammt selbst einer Mittelstandsdynastie. Sie ist Unternehmerin und die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates ist sie auch. Wir hören, was sie zu sagen hat.
Einen schönen guten Morgen, Frau Hamka.
Guten Morgen, Herr Bröker, ich grüße Sie.
Frau Hamka, Sie sind Beiratsmitglied bei verschiedenen Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen, vor allem inhabergeführte Unternehmen, und haben einen breiten Blick in die deutsche Wirtschaft. Deswegen die Frage vorneweg, wo stehen wir im Herbst dieser Krise? Wo steht die deutsche Wirtschaft?
Ich bin ehrlich gesagt momentan in großer Sorge, denn aus meiner Sicht ist der konjunkturelle Ausblick kritisch. Wir dürfen uns momentan nicht von den Erfolgsmeldungen vieler großer Unternehmen täuschen lassen, denn die schieben letztendlich eine Lawine an Auftragseingängen vor sich her, die noch aus dem vorherigen Jahr, aus Anfang dieses Jahres stammen und die sie aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und Versorgungsengpässen nicht abarbeiten konnten. Und irgendwann sind die aber abgearbeitet und dann müssen wir davon ausgehen, weil wir derzeit auch eine Konsumzurückhaltung haben, auch verzögerte Investitionsentscheidungen, dass es zu einer scharfen Abbruchkante kommt. Und die befürchte ich ehrlich gesagt für den Herbst.
Ja, der Herbst der Zumutung und der Herbst der Krise ist das Stichwort. Der Strompreis liegt derzeit bei fast 1000 Euro pro Megawattstunde. Wir haben Gaspreise auf Rekordniveau und die von Ihnen angesprochenen Materialengpässe. Droht eine Rezession Ihrer Meinung nach dann im Herbst?
Wir haben ja jetzt schon das Problem, dass die energieintensive Industrie massiv belastet wird durch diese falsche Energiearchitektur auf der einen Seite und natürlich durch die Effekte, die wir jetzt haben. Und wir haben auch heute schon eine Investitionszurückhaltung in der energieintensiven Industrie, auch schon seit einigen Jahren. Da kann man auch von einer schleichenden Deindustrialisierung sprechen. Aber wir müssen uns auch mal darüber im Klaren sein, dass internationale Kunden ausweichen. Die sind nicht bereit dazu, zu höheren Preisen bei deutschen Lieferanten zu kaufen und damit quasi Standortnachteile zu vergüten. Und von der Warte her ist natürlich das ganze Thema Energiepreise ein wichtiger Standortfaktor, wo wir aufpassen müssen, dass wir hier jetzt nicht dazu unseren Beitrag leisten, dass Deutschland weiterhin deindustrialisiert wird.
Was heißt falsche Energiearchitektur? Machen Sie es mal konkret. Die Regierung versucht, aufgrund der Erfahrungen mit dem gedrosselten russischen Gas unabhängig zu werden, massiv in erneuerbare Energien einerseits zu investieren, Wind, Sonnenkraft, Biomasse, überall werden die Deckel jetzt gehoben und massiv investiert, auf der anderen Seite frisches LNG-Gas, LNG-Terminals, um unabhängig zu werden von Russland. Was ist daran falsch?
Wenn wir mal gucken, unser Ansehen derzeit in Europa, wir fordern europäische Solidarität im Bereich der Energieversorgung, ohne unsere Potenziale überhaupt vollkommen auszuschöpfen. Deutschland ist Moralweltmeister und kommt letztendlich mit der Umsetzung nicht hinterher. Und das, was falsch ist, ist, dass wir mit Vorbehalten, ohne jegliche Offenheit, die Möglichkeiten, die wir haben, ausnutzen. Und wir fordern ganz klar, dass das Thema Kernenergie berücksichtigt wird. Wer Versorgungssicherheit und Klimaschutz gewährleisten möchte, der kommt an der Kernkraft nicht vorbei. Die Bürger haben die Notwendigkeit ja mittlerweile erkannt. Wir sehen ja derzeit auch, dass es eine breite Zustimmung bei Umfragen gibt für das Thema Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Und ich sage Ihnen mal, ich verstehe überhaupt gar nicht, wie die Grünen ihre Grundüberzeugungen Klimaschutz über Bord werfen können. Denn Kernenergie leistet natürlich auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, unabhängig von der Versorgungssicherheit, die wir uns dadurch auch holen können. Wir müssen jetzt letztendlich alle Möglichkeiten ausschöpfen an Energien, die wir haben. Und da verstehe ich die zögerliche Haltung der Bundesregierung überhaupt nicht, vor allen Dingen, was das Thema Weiterbetrieb der Kernkraftwerke betrifft.
Noch sind es nur 5% des deutschen Strombedarfs, die von diesen 3 noch verbliebenen Atommeilern überhaupt kommen. Was soll das bringen? Ist es wirklich eine Versorgungsfrage oder ist es für Sie eine Frage, um den Strompreisanstieg zu mildern?
Es ist einerseits eine Versorgungsfrage, aber auch andererseits zur Milderung des Strompreises, weil ich das Angebot erhöhe. Und man darf jetzt nicht die Kernenergie abwägen gegen andere, sondern wir müssen einfach das gesamte System sehen. Und bei dem System muss jetzt alles aufs Spielfeld, was wir an Möglichkeiten haben. Da ist für mich auch Fracking ganz, ganz wichtig. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, wo ist eigentlich unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir sagen, wir wollen LNG aus Amerika oder Kanada importieren und auf der anderen Seite in Deutschland das Thema Fracking verboten haben? Wo ist auch hier die ökologische Verantwortung, dass hier einerseits LNG über die Ozeane schiffen? Die Ökobilanz stimmt auch nicht, sondern ich denke, wir Deutschen müssen jetzt einfach mal sagen, alle Möglichkeiten müssen auf den Tisch. Da macht es auch überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwelche Vorbehalte zu haben. Denn wir müssen sicherstellen, dass die Energieversorgung für die Wirtschaft gewährleistet ist und die Betriebe nicht im Herbst in die Lage kommen, dass sie abschalten müssen. Das werden möglicherweise auch Kettenreaktionen geben, die wir überhaupt nicht verantworten können.
Frau Hamka, Sie sind Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats. Ihre Themen müsste doch eigentlich der neue CDU-Chef Friedrich Merz in die politische Arena einbringen. Jetzt hat er sich in der Ukraine-Krise klar Position bezogen, würde ich sagen. Und beim Mindestlohn allerdings die Fraktionen sich enthalten. Bei der Rentenfrage ist gar nichts zu hören. Und die Frauenquote ist jetzt das Thema des Parteitags. Sind Sie enttäuscht von Friedrich Merz?
Ich weiß nicht, ob die Union sich mit der Frauenquote einen Gefallen tut, weil letztendlich das Prinzip Leistung muss sich lohnen ausgehebelt wird. Und das ist ein wichtiges Prinzip auch der sozialen Marktwirtschaft. Die Union ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Aber auch die Union muss natürlich jetzt zur großen Linie finden. Sie muss ein zukunfts- und tragfähiges Gegenmodell zu der planlosen Ampel auf den Weg bringen. Sie muss letztendlich vor die Welle kommen. Und das wird sicherlich die Aufgabe sein, sowohl auf dem Parteitag als auch bei der Grundsatzprogrammkommission. Und da darf man sich auch nicht zu lange Zeit lassen. Die Wirtschaft investiert langfristig. Wir brauchen wieder Vertrauen, wie die Zukunft hier in unserem Land aussehen sollte. Denn die Union wird ja das Ziel auch haben, irgendwann wieder in Regierungsverantwortung zu kommen.
Aber nochmal die konkrete Frage. Wenn jetzt ein CDU-Parteitag ist, Sie unterstützen den Merz, der für die Frauenquote wirbt, nicht.
Ich bin eine erklärte Gegnerin der Frauenquote, das weiß Friedrich Merz. Das bezieht sich auch nicht nur auf die Partei, das bezieht sich auf die Wirtschaft ebenso, weil ich der Meinung bin, das ist eine Gängelung der Wirtschaft oder in dem Fall der Partei vorzuschreiben, welches Geschlecht jetzt an die Position muss. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man durch Leistung überzeugen muss, durch Kompetenz überzeugen muss. Und ich möchte auch nicht als Quotenfrau abgestempelt werden. Und die Frauen, die ich kenne, die alle gut unterwegs sind, lehnen eine solche Quote auch ab. Von der Warte her unterstütze ich die Frauenquote nicht, weder in der Partei noch in der Wirtschaft. Aber da ich ja nur in Anführungsstrichen Gast im CDU-Bundesvorstand bin, werde ich das nicht zu beschließen haben. Ich hätte es begrüßt, wenn die Union sich zu einer Mitgliederbefragung durchgerungen hätte, weil das ist natürlich auch ein Thema von Tragweite, eine solche Frauenquote zu beschließen. Da hätte die CDU sich einen größeren Gefallen mitgetan.
Und bei der Rente wird jetzt der Parteitag keine klare Beschlusslage geben, soweit man bisher hört. Da soll es in die Grundsatzkommission und ins Grundsatzprogramm gehen. Wünschen Sie sich klare Kante bei einer Koppelung der Rentenanwartschaften an das Lebensalter, wie es der Wirtschaftsrat fordert?
Das fordern wir schon seit Jahren. Da wünsche ich mir von der CDU auch klare Kante. Ich denke, die CDU wird sich auch darüber im Klaren sein, dass die Rentensysteme, so wie sie heute aufgelegt sind, nicht finanzierbar sind. Wir müssen letztendlich auch auf den Weg bringen, dass die Menschen auch stärker Eigenvorsorge betreiben. Ich erinnere auch mal an das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, was für mich auch ehrlich gesagt mal wieder ins Schaufenster gehört. Aufstiegsversprechen auch mit der Möglichkeit, dass ich durchaus auch Vermögen aufbauen kann, mir eine Wohnung kaufen kann, ein Häuschen kaufen kann etc. pp., was ja letztendlich auch alles dann möglicherweise später für eine Altersvorsorge seinen Beitrag leisten wird.
Frau Hamka, vielen Dank für die Perspektive aus der Wirtschaft, für die aktuelle politische Debatte. Ich wünsche einen schönen Tag nach Hessen und bis bald.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Brücker. Ich danke Ihnen. Bis bald.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen die Anleger heute Morgen über radikale Sparmaßnahmen bei Snapchat. Die Hintergründe dazu, die kennt meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Snap Incorporation heißt die Firma hinter dem Messenger-Dienst, Anne. Aber wo setzt die Firma jetzt den Rotstift an und wie kommt das Ganze bei den Anlegern an?
Es trifft vor allem die Mitarbeiter, Gabor. Jeder fünfte Angestellte von Snap soll entlassen werden. Das ist Teil einer groß angelegten Umstrukturierungsaktion des Unternehmens. Dazu gehört auch, dass einige Führungsrollen neu besetzt werden und ein paar Produkte und Projekte komplett gestrichen werden. Zum Beispiel die geplante Fotodrohne, die soll nicht mehr kommen und auch keine Snap-Premium-Serien. Der Fokus soll jetzt stattdessen stärker auf Community, Umsatzwachstum und Augmented Reality liegen. Snap will mit diesen Maßnahmen deutlich Geld einsparen als Konsequenz aus den zuletzt echt schlechten Quartalszahlen. Im abgelaufenen Quartal konnte Snap seinen Umsatz nur um 8% steigern. Das ist so wenig wie noch nie seit dem Börsengang in 2017. Snap macht wie auch andere Social-Media-Firmen die insgesamt angespannte Lage in der Weltwirtschaft verantwortlich für die schlechten Zahlen. So leidet das Unternehmen zum Beispiel an den schlechten Umrechnungskursen für das Geschäft aus Europa und auch an der Inflation oder auch an den neuen Privatsphäre-Einstellungen von Apple. Die machen es schwieriger, Daten von iPhone-Nutzern abzugreifen und diese Daten sind ja vor allem für Werbekunden relevant. Und man darf auch nicht vergessen, die immer größer werdende Beliebtheit von TikTok. Das ist ja eine App, mit der Nutzer auch Kurzvideos machen können. An der Wall Street kamen die Ankündigungen überraschend gut an. Die Anleger bewerten es positiv, dass Snap jetzt aktiv Kosten einsparen will. Die Snap-Aktie ging mit einem Plus von 8,7% aus dem Handel.
Vielen Dank, Anne. Und damit gehen wir nach Frankfurt zu unserer dortigen Börsenexpertin, zu Annette Weisbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Finanzchef von Airbus wechselt den Job und er geht ausgerechnet zu SAP, der Softwarefirma aus Deutschland, die ganz schön zu kämpfen hat an der Börse. Annette, sag uns, was bedeutet dieser Wechsel für die Firma?
Nun, des einen Verlust ist des anderen Gewinns und anders kann man es wohl nicht darstellen. Dominik Asam wechselt vom Flugzeugbauer Airbus zum Softwarehersteller in Walldorf und schon zum 7. März 2023 hat SAP damit endlich einen neuen Finanzvorstand. Die Suche hat ja auch ein bisschen gedauert. In SAP-Konzernkreisen gilt der Manager als ideale Wahl. Er hat eine Kombination, tiefes Interesse an Technologie, kennt mehrere Branchen und sei sowohl bei der Kapitalmarktkommunikation als auch im Aufbau einer Compliance-Organisation sehr erfahren. Ein wichtiger Grund ebenso für die Wahl des SAP-Aufsichtsrats für Asam dürfte auch gewesen sein, dass Asam Erfahrung mit Umbrüchen und Technologiesprüngen hat. Bei SAP ist ja einiges im Umbruch. Man möchte die Kunden hin zu cloudbasierten Lösungen führen. Es ist relativ viel Unruhe im Konzern und ein erfahrener CFO ist somit sehr wichtig für das Unternehmen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass wir in diesem Land tatsächlich wohl keine anderen Probleme haben als Winnetou.
Dreimal wendet sich der Rio Pecos. Dann steht an seinem linken Ufer ein Pfahl. Wenn Old Shatterhand den Pfahl erreicht, ist er frei und seine Freunde auch.
Welche Waffe werde ich haben?
Den Mut und die Schnelligkeit.
Ich bin bereit.
Die Bild-Zeitung fordert einen Kanzlergipfel, um größeres Ungemach zu verhindern und Jürgen Klopp und Didi Hallervorden haben sich ebenfalls in die Debatte eingeschaltet. Sie pauken Karl May raus, dem man vorwirft, er habe mit Winnetou ein rassistisches Epos geschaffen, das Klischees über die Ureinwohner Amerikas verbreite. Winnetou soll jetzt sterben, publizistisch sterben wird gefordert. Dabei ist er doch schon gestorben.
Mein Bruder kann ohne Sorge sein. Das Volk der Apachen ist gerettet und in Sicherheit.
So ist er noch. Winnetous Aufgabe erfüllt.
Mein Bruder.
Das hat damals viele Tränen verursacht. Und jetzt sollten wir Winnetou leben lassen, vielleicht sogar hochleben lassen. Als nostalgische, als fiktionale Figur. Als Mensch, der uns gezeigt hat, dass Freundschaft die Grenzen des Hasses überwinden kann.
Der künftige Häuptling der Apachen wird eines Tages lernen, dass es leicht ist zu töten, aber dass Töten nicht immer das rechte Mittel ist, den Feind zu besiegen, weil ich den Frieden will zwischen dem roten und weißen Mann.
Fazit, wenn alle sich so verhalten würden wie Winnetou und Old Shatterhand, dann wäre die Welt eine deutlich bessere.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Abschied eines großen Mannes der Weltgeschichte zum Debakel zu werden droht. Michail Gorbatschow ist gestorben und seine Beerdigung in Moskau könnte tatsächlich ein trauriges Schlusskapitel werden. Dabei war er doch der Mann, der den Weg geebnet hat für die friedliche deutsche Revolution 1989. Er hat die russischen Panzer in der Kaserne gelassen. Er erteilte eben keinen Schießbefehl. Er war der Träumer des großen Hauses Europas, der Vordenker von Glasnost und Perestroika. Naja, und der Totengräber der alten Sowjetunion war er damit auch. In Russland wird er dafür genau heute sehr kritisch gesehen. Auch Wladimir Putins Beileidstelegramm fiel karg aus. Gorbatschow selbst hatte Putin, das muss man dazu wissen, immer wieder kritisiert für dessen Umgang mit den Medien und auch mit den Wahlen. Das Begräbnis wird entsprechend dürftig ausfallen. Laut den Sanktionen des Westens darf nämlich niemand nach Moskau reisen. Olaf Scholz, Macron, Biden werden mit Sicherheit nicht neben der Kreml-Elite auf Moskaus berühmten Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster stehen wollen. Nur einer bietet sich an, die Kondolenz des Westens zu überbringen: Gerhard Schröder. Oder aber die Scorpions aus Hannover fliegen ein, Gorbatschow und das von ihm ausgelöste Tauwetter im Ostblock lieferte schließlich die Inspiration für diese großartige Ballade Wind of Change. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.